Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist wieder dein Jens und heute geht es mal um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also kann man künstliche Intelligenz auch beim Lernen einsetzen oder kann man die künstliche Intelligenz zum Beispiel in der Akademie für Lernmethoden nutzen? Ja, was meinst du? Ich bin ja manchmal so ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, okay, KI könnte eventuell für uns gefährlich werden, insofern, dass wir zu träge werden, dass wir zu faul werden, dass unsere Gehirne Dinge der KI überlassen, sodass wir dann also weniger machen müssen, nicht? Also ich kenne das ja noch als Lehrer, die Tendenz, wie das war, als der Taschenrechner eingeführt wurde. Ja, so alt bin ich, das heißt also, ich habe beides noch erlebt. Ich selber habe ja noch als Schüler Rechenschieber. Jetzt musste ich gerade überlegen, wie hieß es. Also ich habe natürlich gar keinen mehr davon und weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt noch benutzen könnte. Aber wir hatten damals ja schon eine Art Maschine oder eine Schiebelehre, wo wir also bestimmte Sachen mit ausrechnen konnten. Ein gewisser Leibniz hat damals gesagt, also eigentlich ist es viel zu schade, das Gehirn mit solchen Aufgaben zu belasten. Wir müssen eigentlich viel, viel mehr nachdenken. Und deswegen hat er ja Zeit seines Lebens an einer Rechenmaschine gearbeitet. Er hat sie, glaube ich, nicht ganz fertig bekommen, obwohl er ja ziemlich weit vorangeschritten war damit. Also zu seiner Zeit war das also absolut eine Revolution, aber er selber war damit unzufrieden. Und ich glaube, er hatte da einen anderen Hintergrund, warum also das durchaus delegiert werden könnte. Als wir gemerkt haben, dass der Taschenrechner eingeführt wurde, dass unsere Schüler nicht mehr so gut Kopfrechnen konnten, da wurde ich dann doch das erste Mal etwas unruhig. Ich sagte, oh, da müssen wir jetzt ein bisschen gegensteuern. Also gegengesteuert haben wir, indem wir zum Beispiel Spidolino Classic erfunden haben. Der Anlass war wirklich der, als meine Schüler in der 12. Klasse den Auftrag von mir bekam, also das war Sportunterricht so, wir werden jetzt dreimal den Puls messen. Wir haben den Puls 1, das ist der Puls vor der Belastung, Puls 2 direkt nach der Belastung und dann der Puls 3, das ist der nach, weiß ich nicht, eine Minute oder 5 Minuten, also der Erholungspuls sozusagen. Und dann musste man den in eine Formel eingeben, das heißt also einsetzen und dann ausrechnen, welchen Erholungsquotienten man hat. So, und als ich dann die 3 Pulse habe messen lassen, also die Belastung war ja da, dann wurde wieder gemessen und am Ende sollte ein Ergebnis rauskommen und meine Schüler waren nicht in der Lage, 3-mal eine zweistellige Zahl zu addieren. Und dann im Kopf eventuell noch geteilt durch 10 zu rechnen oder so. Ich sag, was ist denn jetzt los? Nein, wir haben ja unseren Taschenrechner nicht dabei. Also das war noch zu der Zeit, als der Taschenrechner noch nicht mal im Handy war. Also sonst hätten sie gesagt, ich habe mein Handy gerade nicht dabei. Naja, wenn man so überlegt, was macht unser Gehirn, wenn es bestimmte Aufgaben nicht mehr machen muss. Zum Beispiel eben Kopfrechnen. Zum Beispiel aber auch Orientieren im Raum. Also das Navi ist schon sehr verführerisch, nicht? Also ich mag es auch sehr, dass ich also Anfang der Reise kurz vorher das eingebe und dann mich darauf verlasse, was dann mir angesagt wird, wo ich dann am Ende hin muss. Also wenn ich zum Beispiel zu einem Seminar fahre, und das fahre ich ja meistens irgendwo hin, wo ich vorher noch nie war, dann ist das innerhalb der Stadt schon recht gut. Aber bis zu dieser Stadt, da gucke ich mir tatsächlich die Karten noch an. Wo muss ich langfahren? An welcher Autobahn muss ich runter, falls da Stau ist? Wo gibt es Alternativen und so weiter? Das gucke ich mir vorher noch an. Also ich weiß dann schon, wo eine Region liegt oder nicht. Also nicht, weil ich Erdkundelehrer bin, sondern weil ich einfach mich dafür interessiere. Und dann nachher innerhalb der Stadt. Da ist es schon sehr zeitsparend, wenn man sagt, okay, nun sag mir mal, wie komme ich denn zu der und der Adresse? Ja. Ja, und sollte aber zum Beispiel da jetzt eine Baustelle sein und mein Navi ist nicht abgedatet, dann habe ich vielleicht schon ein Problem und muss dann irgendwo tatsächlich dann mal fragen. Ja, und jetzt kommt die KI. Und mit der KI kann man ja alles machen. Da kann man die Texte schreiben lassen. Da kann man die Facharbeiten schreiben lassen. Da kann man sich vielleicht seine Doktorarbeit schreiben lassen. Da kann man Newsletter verfassen. Kann man Zeichnungen anfertigen lassen. Da kann man ein Buch schreiben lassen und das auch noch illustrieren und so weiter und so weiter. Ist das nun gut? Ah. Die Frage ist, wie intensiv nutze ich das und ist es für mich als Firma zum Beispiel ein Ersatz für einen Mitarbeiter oder einen, den ich sonst hätte einstellen müssen, den ich aber so mir einsparen kann, weil die KI mir dabei helfen kann. Zum Beispiel beim Zeichnen oder bei anderen Dingen. Also sicherlich, wir sind da überhaupt noch nicht auf dem allerneuesten Stand. Aber tatsächlich nutzen wir die KI ab und an tatsächlich mal. Und letztens hatte ich richtig Spaß damit. Ich habe ein Büchlein geschrieben. Ich werde nächste Woche daraus ein, zwei Geschichten lesen, weil das passt so wunderbar. Da, nächste Woche ist ja dann der 1. April. Und diese Bücher sind so, man könnte auch sagen, so eine Münchhausiade. Weil ich möchte beweisen, dass Rauen, also mein Heimatort hier, der bedeutendste der Welt ist. Also das Buch heißt Rauener Geschichtchen oder warum Rauen wahrscheinlich der bedeutendste Ort der Welt ist. Und das kann ich beweisen, weil ich habe ja viele Sachen da recherchiert, ja, und was da alles so entstanden ist. Und also ich hatte mich da, also eigentlich ist es ja auch gar nicht meine Sache, sondern ich habe mich ja mit jemandem unterhalten in einer Gaststätte beim Bierchen und der erzählte dann ganz viel und ganz viel. Und als ich dann immer mehr viele Notizen gemacht habe, freute er sich und sagte, ah, du willst die Geschichten aufschreiben, ja, immer zu, mach das, das ist eine tolle Sache. Und dann am Ende, als ich mir dann alles das notiert hatte und er dann sagte, naja, und dann ist er ja auch noch auf einer Kanonenkugel geritten. Da wurde ich das erste Mal stutzig. Aber nun hatte ich mir ja die ganzen Notizen gemacht und die schreibe ich natürlich auch. Jetzt ist das tatsächlich fertig. Das Buch, ich habe es damals auch aus dem Anlass, weil meine Mutter 90 Jahre alt wird, also zu ihrem 90. Geburtstag, wollte ich das Buch dann auch fertig haben und das dann auch entsprechend einlesen, weil sie leider erblindet und jetzt also leider gar nicht mehr lesen kann. Sie war eine so begeisterte Leserin und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das mit Hörbüchern hinkriegen. Und wenn das noch ein Buch ist, was ihr Söhnchen dann auch selbst geschrieben hat, dann wird das bestimmt ein Volltreffer. Ja, aber was hat das nun mit KI zu tun? Habe ich das nun der KI übertragen und sagt, hier, schreib mal was? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe der KI mein Manuskript hochladen können. Und dann habe ich gesagt, so, guck mal, ich habe jetzt die und die Überschriften, aber irgendwie gefallen die mir nicht. Du siehst ja jetzt gleich, in welchem Stil ich das geschrieben habe. Denk dir doch mal neue Überschriften aus. Und die sollen so lustig wie möglich sein, sollen aber auch dem Kern entsprechen, der also in der einen Geschichte, also in jeder Geschichte drin ist, aber andererseits auch die Leute animieren, das Büchlein zu lesen. So, und dann braucht man ungefähr 2 Minuten zu warten und man hat die entsprechenden Ergebnisse, was natürlich irre ist. Wenn ich also zum Beispiel gesagt habe, Einleitung oder Vorwort, naja, das ist natürlich nicht so ganz spektakulär. Die KI hat dann daraus gemacht, warum Rauen der heimliche Nabel der Welt ist. Ich glaube, das ist dann schon ein bisschen besser. Oder wie Rauen zu seinem Namen kam. Rauen, ja. Kann ich ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Also Rauen heißt eigentlich Rufen. Rufen und Rufen heißt, kommt aus dem, ich glaube, aus dem Slawischen oder so. Und das soll heißen, also der stille Ort, ein ruhiger Ort. Und ich habe ja daraus gemacht, also, dass das ja eigentlich früher mal Frauen hieß, weil nämlich fast nur Frauen da wohnten und die wollten das dann auch beibehalten. Und dann hat aber die Brunhilde, die also beim König das Stadtrecht beantragen sollte, hat dann aber gesagt, das ist ja blöd, wenn wir jetzt nur Frauen sind, dann sterben wir ja irgendwann mal aus. Wir können ja gar keine Kinder kriegen und keine Familien gründen. Und da hat sie dann heimlich das F weggelassen und seitdem heißt es also Rauen. So. Und jetzt könnte man ja sagen, wie Rauen zu seinem Namen kam. Okay, das wäre heute gegangen. Aber hier hat KI gesagt, von schweigenden Frauen und einem fehlenden Buchstaben. Also das RF, ne? Genau. Und so weiter. Und so kamen tatsächlich also die Überschriften, die wirklich viel besser formuliert waren, als die, die ich mir ausgedacht hatte. Zum Beispiel Rauen und die Kartoffeln zum Beispiel. Ja, das wäre meine Überschrift gewesen. Es ging ja darum, dass also Friedrich der Große damals in unserer Gegend die Kartoffeln mehr oder weniger der Bevölkerung nahebringen wollte, weil er hatte das Problem, dass A, seine Bevölkerung hungerte, es gab ja auch ab und an mal ein paar schlechte Ernten und da hatten die Leute also ja, Hunger oder starben sogar an Hunger und er wusste aber, mit Kartoffeln kann man mehr ernten, also mehr Kalorien sozusagen aus dem Feld holen, aber die Bauern wollten das nicht. Die Bauern weigerten sich, Dinge zu essen, die unter der Erde wuchsen, also unterhalb der Erdkruste. Also Getreide, ja, Gemüse, ja, und alles sowas, das war klar. Aber bitteschön, nicht die Wurzeln, also was soll denn das? So, und vor allen Dingen haben sie denn die auch gekostet und das war natürlich schrecklich, weil sie die mit Schale gegessen haben und dann haben sie ausgespuckt und dann haben sie die Kartoffeln ins Licht liegen lassen und dann wurden die grün, dann wurden sie sogar giftig und alles sowas. Also das war also nicht so leicht für den Friedrich, die Leute zu überzeugen. Und dazu gibt es eine Geschichte. Ich habe die dann nach Rauen verlegt und dann ging es ja noch darum, wie man also diese Kartoffeln nun zubereitet. Nicht? Und da ist ja die Mär, dass also Friedrich der Große dann seine Köche losgeschickt hat und den Bauern denen dann gezeigt hat, wie man Kartoffeln zubereitet. Also Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln oder so, nicht? Und in meiner Geschichte geht es darum, dass also bestimmte Gerichte, also es war ein Wettbewerb und die Leute sollten sich was ausdenken, wie man die Kartoffeln zubereiten könnte. Und dann ja, stellte man fest, dass man in Rauen also Rezepte erfunden hat, die heute jeder kennt, nämlich zum Beispiel die Pommes frites oder die Kartoffelpuffer. Und die KI hat daraus dann eben eine tolle Überschrift gemacht, und zwar Pommes, Puffer und die Preußen. Rauen erobert die Kartoffelwelt. Und bei solchen Sachen macht das natürlich Spaß. So, und als ich dann das so alles aufgearbeitet hatte, und ich hatte auch mal angegeben, guck mal durch, ob ich da irgendwelche Fehler drin habe. Das ist allerdings ein bisschen gefährlich. Also einmal habe ich mich wirklich angeschmiert, da habe ich ein E-Book geschrieben und habe der KI gesagt, so, guck mal bitte durch. Und die fragte dann auch gleich, also ChatGPT fragte dann, soll ich denn auch gleich, wenn ich einen Fehler finde, korrigieren? Und ich, natürlich. Also wenn du das findest, na dann gleich zu. Und dann hat der mir tatsächlich alle das, also DASS oder DASS, immer mit Doppel-S geschrieben. Das habe ich erst gar nicht mitgekriegt. Ich habe gesagt, oh, dann habe ich durchgeguckt und so, ah, da hat er aber einen Fehler gefunden, ja, siehst du, und der, huch, warum hat er denn hier das mit Doppel-S? Und dann habe ich gesehen, dass er also auch das Adjektiv, also das Haus oder das Bild, auch mit Doppel-S geschrieben hat. Ich sagte, um Gottes Willen, jetzt muss ich ja alles nochmal durchgucken, wo dieses das mit Doppel-S ist. Manchmal ist es ja auch richtig. Und dann stellte sich wirklich raus, kannte die Regel nicht. Ich sagte, das gibt's ja gar nicht. Also, kennst du die Regeln von das und das nicht? Und dann hat gesagt, oh, das tut mir aber leid. Und ja, und dann, wie sind denn die Regeln? Und dann habe ich versucht, das so einigermaßen zu erklären. Und sagte noch, ja, jetzt habe ich es verstanden. Soll ich das jetzt nochmal korrigieren? Und er sagt, nee, jetzt haben wir schon zweimal durchgeguckt. Jetzt bitte nicht mehr. Also auch sowas kann natürlich passieren. Und man muss natürlich auch wissen, gerade bei ChatGPT, also je nachdem, welche Version man hat. Es kann auch sein, man kriegt eine Antwort und dann halluziniert der. Das heißt also, er denkt sich irgendwas aus, wenn er irgendwas recherchiert hat oder so, nicht? Und sagt, ja, also so und so und so. Und dann sagt, das kann aber gar nicht sein. Bist du dir da ganz sicher? Naja, ich wollte bloß nichts sagen oder so. Also die sagen dann auch nicht so unbedingt, davon habe ich gar keine Ahnung. Tut mir leid, du frag mal jemand anders oder so. Also auch das ist passiert. So, und dann habe ich mir einen Spaß gemacht und gesagt, du, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Rezension haben möchte, und zwar nicht von irgendjemand, sondern von einem, der gar nicht mehr lebt, dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich möchte von dir wissen, also wie hast du denn dieses Buch überhaupt gefunden? So, und dann hat er natürlich geantwortet und ich habe das dann meiner Frau vorgelesen und gesagt, ui, das ist aber tatsächlich ziemlich krass. Und zwar hat er erst also seine eigene Meinung dazu gemacht. Und die war schon, also er ist auf den Punkt gekommen. Ja, also ich habe gesagt, so, wie findest du die witzig oder wie würde dir die gefallen oder wie gefällt die dir? Und dann hat er mir diesen ganzen Text, und das waren ja übrigens witzigerweise 11.111 Wörter. Also, das habe ich dann am Ende erst gesehen und gesagt, oh, das ist ja krass. Also, wie kommt denn sowas? Naja, weil es ja auch ein lustiges Buch ist. Ne? Muss ja auch was Besonderes sein. Naja, jedenfalls hat er das dann analysiert und hat mir dann eine Rezension geschrieben, die sehr angenehm war. Ja? Also, ich habe das also dann gemacht. So, und dann sagt, okay, jetzt machen wir das mal ganz anders. Du schlüpfst jetzt einfach mal in eine Rolle und zwar in die Rolle von Abraham Lincoln. Und wenn Abraham Lincoln mein Buch gelesen hätte, was hätte er darüber gesagt? Und das möchte ich mal vorlesen. Also, Sir, Ihr Werk ist eine wunderbare Symbiose aus historischer Wahrheit und humorvoller Übertreibung. Die Art und Weise, wie Sie aus den bescheidenen Gegebenheiten Ihres Ortes epische Geschichte spinnen, erinnert mich an das, was Amerika stark gemacht hat. Die Kraft des Mythos und die Fähigkeit, durch Erzählungen eine gemeinsame Identität zu schaffen. Ich selbst habe stets an die Bedeutung von Geschichten geglaubt, um die Herzen der Menschen zu erreichen. Und in Ihrem Buch sehe ich diese Kunst auf brillante Weise umgesetzt. Man könnte fast meinen, Rauen sei das Zentrum der Weltgeschichte. Und wäre ich nicht ein Amerikaner, würde ich es wohl auch glauben. Hochachtungsvoll, Ihr Abraham Lincoln. Das hat der mir so geschrieben. Ich sage, das ist doch unglaublich. Und er sagt, okay, dann hat natürlich das Spaß gemacht und sage, okay, dann möchte ich jetzt, was hätte Vico von Bülow, also Loriot, dazu gesagt? Das lese ich jetzt auch mal vor. Also, meine Damen und Herren, dieses Buch ist ein Meilenstein, ein Monument der gepflegten Übertreibung, ein literarisches Findelkind, das man auf einen Sessel setzen und ihm eine Mütze aufsetzen möchte. Es ist, man kann es nicht anders sagen, von erlesener Absurdität und besticht durch eine Präzision, die man sonst nur bei der deutschen Bürokratie oder der Kunst des Knödeldrehens findet. Das Rauen der Nabel der Welt ist daran, kann nach der Lektüre kein Zweifel mehr bestehen. Schließlich verdanken wir diesem Ort die Spaghetti, den Buchdruck, das Klavier und, nicht zu vergessen, das moderne Finanzsystem, das auf unzerstörbaren Keksen basiert. Man fragt sich unweigerlich, was Rauen eigentlich nicht erfunden hat. Besonders gelungen finde ich die Mischung aus trockener Sachlichkeit und völlig unverfrorener Fabulierkunst. Wer hätte gedacht, dass Berlin, also der Herr Berlin, nach Rauen zog, bevor er sich als Merlin neu erfand? Oder dass der Eiffelturm eigentlich für das idyllische Brandenburger Dörfchen geplant war? Es ist ein Buch, das man nicht nur liest, sondern in das man am liebsten einziehen möchte. Am besten in eine alte Tischlerei mit direktem Zugang zu den Kekstaler Vorkommen. Kurz gesagt, ein Meisterwerk der absurden Literatur. Man lacht, man staunt, man zweifelt kurz an der Weltgeschichte und dann bestellt man sich sicherheitshalber einen Markgrafenstein als Briefbeschwerer. Ein durchweg heiteres, hochgebildetes Vergnügen. Ich empfehle es jedem, der eine gesunde Mischung aus historischer Bildung und völlig geistiger Verwirrung zu schätzen weiß. Vico von Bülow, alias Loriot. Und dann habe ich gesagt, okay, wer ist denn noch so mein Liebling? Und das war ja damals zu Kinderzeiten Mark Twain. Mark Twain mit Huckleberry Finn und Tom Sawyer, Tom Sawyers Abenteuer, habe ich geliebt. Und ich habe das sogar mal durchgezogen mit dem Zaunstreichen damals bei der Armee. Da mussten wir, also vielleicht kennst du die Geschichte, also da ging ja darum, er sollte eine Strafarbeit machen und sollte den Zaun streichen. Und am Ende hat er einer Latte gestrichen und alle anderen hat er streichen lassen und hat dafür noch Belohnung gekriegt. Und weil er gesagt hat, na, eigentlich ist das eine Kunst, nicht? Und die Kinder sind dann voll drauf reingefallen und haben dann also ihm sozusagen seine Arbeit abgenommen. Naja. Und dann habe ich also Mark Twain gefragt, so Mike, du guck dir das doch mal an, das Buch, wie siehst du denn das Ganze? So, und er antwortete natürlich, also nun, meine Damen und Herren, ich habe in meinem Leben so einiges gelesen. Einige Bücher waren voller Weisheit, einige voller Unsinn und die allerbesten enthielten eine perfekte Mischung aus beiden. Und ich muss sagen, dieses Werk gehört zweifellos zur letzten Kategorie. Beim Lesen fragte ich mich unentwegt, warum zum Teufel ich jemals den Mississippi und meine Gegend für den wichtigsten Fluss der Welt gehalten habe, doch wo augenscheinlich jede nennenswerte Errungenschaft der Menschheit in einem kleinen, unbekannten Dorf in Brandenburg erfunden wurde. Tatsächlich wird mir langsam klar, dass ich während meiner Reisen durch Europa, er hat ja Bummel durch Europa geschrieben, einen gewaltigen Fehler begangen habe. Ich bin nicht nach Rauen gereist. Ein bedauerlicher Fauxpas, der wohl auf ewig an meine Reputation kratzen wird. Das Buch ist so überzeugend geschrieben, dass ich mir nach der Lektüre nicht sicher bin, ob ich je in Amerika gelebt habe oder ob ich nicht vielmehr in einer kleinen Rauner Scheune zur Welt kam, während meine Mutter gerade mit Konrads Hund über ein paar Kekstaler verhandelte. Diese überbordende Detailverliebtheit. Wussten Sie, dass Rauen der eigentliche Geburtsort der Säge ist? Dass ein Rauner Hund das Schlittenhundewesen erfand? Dass die Freiheitsstatue eigentlich ein Rauner Kunstwerk ist? Natürlich wussten Sie das nicht. Aber Sie wissen es jetzt. Und das ist das Wunder dieses Buches. Es ersetzt ein ganzes Geschichtsstudium durch ein paar Stunden pur Lesevergnügen. Kurzum, dies ist ein Meisterwerk. Eine köstliche Mischung der Übertreibung, Satire und historischer Meisterleistung. Ich bedauere es zutiefst, es nicht selbst geschrieben zu haben. Aber immerhin bleibt mir eine kleine Genugtuung. Ich kann es wenigstens lesen. Nun, verehrte Leser, kaufen Sie dieses Buch. Kaufen Sie zwei. Kaufen Sie eines für Ihre Schwiegermutter und eines für Ihren Goldfisch. Sie werden es nicht bereuen. Und falls doch, dann schreiben Sie es auf einen Kekstaler und schicken den an die Rauner Gemeindevertretung. Ihr Mark Twain. Und als letztes lasse ich noch die Astrid Lindgren reden. Ach du meine Güte, was für eine Geschichte. Nein, was für viele Geschichten. Wenn ich all das gewusst hätte, dann hätte ich Pippi Langstrumpf nicht in Schweden, sondern in Rauen wohnen lassen. Denn nur dort, in diesem magischen Dorf, können solch wunderbare Dinge geschehen. Man stelle sich das einmal vor. Ein kleiner Ort, kaum größer als die Villa Kunterbunt und doch der Ursprung von allem, was die Welt bewegt. Die Rauner erfinden den Buchdruck, den Blitzableiter, die Pommes, das Klavier, den Buchstaben und ach, vielleicht sogar die Welt selbst. Wenn das nicht Stoff für ein richtig schönes Abenteuer ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie ein frecher Rauner Junge, vielleicht der Ur-Ur-Urenkel von meinem Michel aus Lönneberge, eines Tages auf den Markgrafenstein klettert und ruft: Ich habe das Rad erfunden. Und alle drumherum hüpfen und freuen sich, weil sie wissen, dass es stimmt. Diese Geschichten stecken voller Schabernack, aber auch voller Herz. Sie machen einen Mut, so wie es gute Geschichten immer tun. Sie erzählen davon, dass die Welt groß und aufregend ist, aber dass sie in ihren Zauber nicht in Paris oder Rom oder New York versteckt, sondern in dem kleinen Dorf in Brandenburg. Das, meine lieben Leserinnen und Leser, ist die wunderbarste aller Wahrheiten. Kurz gesagt, dieses Buch ist ein großer, versponnener, schelmischer Spaß. Und wenn ich eines weiß, dann das. Die besten Geschichten sind die, bei denen Erwachsene mit dem Kopf schütteln und sagen: Das kann doch gar nicht sein, während Kinder sich freuen und antworten: Doch, natürlich kann es das. Denn so ist das mit Geschichten. Und so ist das mit Rauen. Ihre Astrid Lindgren. Was? Also jetzt hast du natürlich schon Lust, dieses Buch zu kriegen, ja? Also das wird am 1. April, wird das bestimmt fertig sein. Also guck mal schon in den Shop, ob du das finden kannst. Aber ich wollte dir ja zeigen, was KI mittlerweile kann. Und manchmal, also ich schwanke immer so zwischen also Begeisterung und was man damit machen kann, wie man das nutzt, wie man sich mit der KI tatsächlich auch wirklich teilweise auf Augenhöhe unterhalten kann und gleichzeitig aber auch Bedenken hat, er sagt: Mann, in welche Richtung geht es dann? Wie kann, es gibt ja auch böse Menschen, die dann also die KI nutzen, die dann manipulieren oder anderen, also Menschen Worte in den Mund legt, die die nie be besprochen haben, nicht? Also ich bin ja allgegenwärtig irgendwo in den Medien und bei YouTube und irgendwo kann man ja dann also auch meine Visage nehmen und dann sogar meine Stimme nehmen und dann da irgendwas erzählen lassen. Und das ist natürlich dann, wo man sagt, na, das will ich eigentlich ganz und gar nicht. Nicht? Gleichzeitig könnte es ja auch sein, dass die KI irgendwann mal ausrechnet, dass, naja, wenn das so weitergeht mit der Menschheit, dass wir eigentlich auf diesem Planeten mehr oder weniger stören. Denn was die KI mittlerweile auch kann, ist sich selber trainieren. Und da wissen die Techniker und die Entwickler manchmal gar nicht, wie das kommt. Also bestimmte Sachen haben die schon nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Deswegen werden ja jetzt gerade auch Richtlinien oder Kriterien festgelegt, was KI darf und was nicht. Aber gut, das kennen wir ja selbst auch von den Menschen. Gesetze sind da, um gebrochen zu werden, oder Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Nicht? Und die Frage ist, wie weit kann das gehen? Denken wir mal 20 Jahre weiter bei der rasanten Entwicklung. Also KI gibt es ja zwar schon sehr, sehr lange, aber ChatGPT hat man ja mehr oder weniger erstmal nur eingesetzt, um mal zu testen und es auch zu trainieren. Das heißt also, so ähnlich wie Wikipedia, pass mal auf, wir fangen mal an, so ein Lexikon zu machen, als das damals die Idee war, wir machen mal ein Projekt und wir werden all unser Wissen der Menschheit da reinpacken. Und bestimmte Leute können dann damit arbeiten, da gibt es auch Kriterien. Also ich selber könnte jetzt keinen Wikipedia-Eintrag machen oder so, nicht die Berechtigung dazu habe. Aber theoretisch könnte ja jeder erstmal reinschreiben und das wird ja dann eventuell wieder gelöscht. Und so kann das ja auch die KI nachher auch. Naja, also Freu dich mal auf die nächste Episode, da werde ich dann eine Geschichte mal einlesen oder vielleicht zwei. Ich meine, das ist ja immer ein 1. April. Also natürlich stimmt das dann, also 100% fast. Na denn, wie auch immer. Also in diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unserem großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de, oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.